Seit etlichen Jahren waren emsige Lobbyisten damit beschäftigt, uns die dringende Notwendigkeit des Baus von LNG-Terminals an den deutschen Küsten emotional nahezubringen. Das sind Entladestationen für verflüssigtes Erdgas, das aus überseeischen Quellen mit Schiffen antransportiert wird. Wirtschaftlich gab es dafür nie einen vernünftigen Grund. Deutschland war hinreichend versorgt mit Erdgas über Pipelines aus durchaus diversen Quellen. Russland, Niederlande, Norwegen, Großbritannien. Und Pipeline-Gas ist immer die ökonomisch und ökologisch bessere Variante gegenüber dem Schiffstransport, samt Verflüssigung und Wiedervergasung. Auch wenn die bunten Bilder der Lobbyisten hier und da anderes suggerierten. Es gibt Fälle, in denen man zum LNG greifen muss, weil eine Pipeline-Verbindung technisch nicht machbar ist oder die zu transportierenden Mengen den Investitionsaufwand nicht rechtfertigen kann. Nichts davon gilt für Deutschland. Der Lobbyismus wuchs zum Crescendo mit dem Beginn der Energiekrise Mitte 2021 und den wachsenden Spannungen um die Ukraine Ende des gleichen Jahres. Nach dem offenen Ausbruch des Ukraine-Krieges und der vorsorglichen Sprengung von 3 der 4 Nord Stream-Rohre durch die Ostsee gab es dann kein Halten mehr. Und seit dem Jahreswechsel 2022/23 werden wir von 3 LNG-Terminals versorgt, die, wie Kanzler und Bundeswirtschaftsminister nie müde werden zu betonen, mit Deutschlandgeschwindigkeit, also praktisch blitzartig aus dem Boden gestampft wurden und uns vor einem eisigen Winter mit ungegarten Steckrüben bewahrt haben. Gleichzeitig mehren sich gerade in den letzten Wochen Stimmen, die beklagen, es gäbe eine massive Überversorgung mit LNG-Kapazitäten. Und überhaupt wäre LNG der größte anzunehmende Klimaunfall. Bis zu 3-mal klimaschädlicher als das Verfeuern von Rekordbraunkohlebriketts. Auch wenn man nicht vom Fach ist, wird einem schnell klar, das kann nicht alles gleichzeitig wahr sein. Irgendjemand schummelt hier. Gehen wir die Sachen mal eine nach der anderen durch. Das Geschwurbel vom Deutschland-Tempo beim Bau des Terminals ist pure Propaganda. Hier wurde nichts gebaut, sondern es wurden entsprechend ausgerüstete Schiffe, FSRU, Floating Storage and Regasification Units, vom Weltmarkt gemietet. Es sind dies die Höegh Esperanza, gebaut 2018 bei Hyundai in Südkorea, mit einer nominalen Kapazität von 155 Gigawattstunden vor Wilhelmshaven, die fast baugleiche Höegh Gannet vor Brunsbüttel, 2018 gleiche Werft, 155 Gigawattstunden, und die Neptun, 2009 Samsung in Südkorea, 140 Gigawattstunden vor Lubmin. Die Werften geben zum Teil wesentlich höhere Leistungswerte an. Bis zu 1 BCFD ist gleich 1 Milliarde Kubikfüße am Tag. Das wären 28 Millionen Normkubikmeter oder fast 300 Gigawattstunden pro Tag. Aber das ist so ernst zu nehmen wie die Verbrauchsangaben beim PKW-Kauf. Die Schiffe sind nichts anderes als LNG-Tanker, die zusätzlich mit Einrichtungen zum Verdampfen des flüssigen Erdgases ausgerüstet sind. Sie sind knapp 300 Meter lang, fassen bis zu 170.000 Kubikmeter flüssiges Gas, das sind 85.000 Tonnen, oder nach der Verdampfung 110 Millionen Normkubikmeter Gas, oder 1,2 Terawattstunden. Im Normalbetrieb braucht das Schiff etwa eine Woche, um seinen Gasvorrat zu verdampfen und ins Netz zu speisen. Das heißt, einmal jede Woche geht ein etwa gleich großer LNG-Tanker längsseits und füllt die FSRU wieder auf, was knapp einen Tag dauert. Die Bundesregierung hat also nichts gebaut, außer 3 Anlegestegen und jeweils ein paar Meter Anschlussleitung ins existierende Pipeline-Netz. Das Mieten hat im Fall von Brunsbüttel und Lubmin eine Weile gedauert. Für Wilhelmshaven ging es allerdings ganz schnell, denn die Höegh Esperanza war gerade durch die Umweltverträglichkeitsprüfung für einen 10-Jahres-Vertrag vor Australien gefallen und musste dringend eine neue Verwendung finden. Wenn man sich die Kapazitäten anschaut, wären 2 mal 155 plus 140 ist gleich 450 Gigawattstunden am Tag ja ganz ordentlich. Immerhin die Hälfte eines Nord Stream-Rohres. Aber da sind wir lange nicht. Nur Wilhelmshaven erreicht halbwegs eine bestimmungsgemäße Leistung mit 125 Gigawattstunden pro Tag Langzeitleistung. 81% von nominal. In Brunsbüttel sind wir bei 84 Gigawattstunden am Tag. 31% und in Lubmin gerade mal bei 32 Gigawattstunden pro Tag, 23%. Woran liegt das? Nun, die Behörden halten sich bedeckt, aber im Falle Brunsbüttel ist davon auszugehen, dass die bestehende Verbindungsleitung ins deutsche Pipeline-Netz einfach nicht mehr Kapazität hat und deshalb gar nicht mehr als ein Drittel der nominalen Leistung der FSRU abgerufen werden können. Lubmin ist noch viel komplizierter. Da der Greifswalder Bodden zu flach ist für beladene LNG-Tanker, musste man die Neptun leer einschwimmen und dort mit drei kleinen Shuttle-Tankern versorgen. Die sind immer noch 170 Meter lang, fassen aber nur ein Zehntel der Kapazität der großen Pötte und haben entsprechend weniger Tiefgang. Sie holen sich ihr LNG von einem großen Tanker, CP Kispania, der vor Selin auf Rügen vor Anker liegt und als Zwischenspeicher dient. Um das zu leisten, was in Wilhelmshaven ein FSRU schafft, braucht man also in Lubmin ein FSRU, einen großen LNG-Tanker und drei kleine LNG-Tanker. Schafft mit dem ganzen Aufwand aber nur ein Viertel der Leistung. Das ist natürlich unter normalen Bedingungen nicht wirtschaftlich. Es sieht eher aus wie eine Pizzeria, in der nie Kunden sind, aber jede Menge Personal mit Sonnenbrillen und Geigenkästen. Insgesamt schaffen die drei existierenden FSRU also im Schnitt zusammen nur 205 Gigawattstunden pro Tag. Das ist ein Viertel der verbleibenden Nord Stream-Röhre oder 7% des deutschen Gasbedarfs. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin. Die komplette Verstromung kann die drei letzten AKW ersetzen. Die ganzen Extrakosten wird der Bund erstmal vorstrecken und sich bei passender Gelegenheit von Gaskunden oder Steuerzahlern oder beiden wieder zurückholen.